SWR 2 Leben.
Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Viele der heute über 80-Jährigen tragen seit Jahrzehnten an ihren traumatischen Erlebnissen aus dem Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit. Bis heute sind sie Auslöser für Ängste und Panikattacken. Ein Pflegeheim in Monheim am Rhein hat sich die Traumaarbeit zur täglichen Aufgabe gemacht und das gesamte Personal geschult. Eine Sendung von Ina Strelow.
Ja, das kann auf einmal da sein. Manchmal, wenn ich nicht einschlafen kann oder so, bumm, ist das wieder da. Immer wieder hoch kommt diese Angst. Als wenn das heute wäre. Das geht nicht weg.
Frau Biedermann ist 88 Jahre alt. Über 70 Jahre hat sie das schlimmste Erlebnis ihres Lebens für sich behalten. Keiner Freundin, nicht der Tochter und schon gar nicht dem Ehemann hat sie je davon erzählt. Nun wird ihr in ihrem wohl letzten Zuhause die Möglichkeit gegeben. Und sie hat sie genutzt.
Also von selber habe ich nichts erzählt. Aber das hat mir einen ganz großen Vorteil gebracht. Diese Zusammensetzen hier und dann voneinander erzählen, ja. Besonders die Sachen mit den Russen. Das tut mir gut, wenn ich das loswerden kann.
Ihr jetziges Zuhause ist das Pflegeheim der Bergischen Diakonie in Monheim am Rhein. Hier wohnen Menschen zwischen 70 und 105 Jahren. Viele von ihnen tragen noch immer an ihren traumatischen Erlebnissen aus dem Zweiten Weltkrieg, ganz wenige sogar aus beiden Kriegen. Das bedeutet gerade im Alter erneut eine große seelische Belastung und für Angehörige und Pflegepersonal eine besondere Herausforderung.
Wir sind ja irgendwo Bezugsmenschen für unsere Bewohner. Wir sind ja tagtäglich da und da baut sich dann auch so ein Vertrauensverhältnis auf. Und dann öffnen sich die Bewohner uns gegenüber, entsprechend machen Andeutungen oder erzählen uns dann mal was.
Herr Klatt arbeitet in der sozialen Betreuung. Und wie er müssen alle Mitarbeiter täglich auf Angstattacken, Fluchtreaktionen, Aggressivität und Unruhe bei den Bewohnern reagieren. Auch auf Panik als Reaktion auf Sirenen, Donner oder hart auftretende Stiefel. Was tun in solchen Momenten? Keiner wusste, was helfen könnte, bis die Einladung kam, sich an dem Modellprojekt Alter und Trauma zu beteiligen. In dem 2013 initiierten Projekt ging es kurz gesagt um die Traumawürdigung in der Altenpflege und Altenarbeit. Und dazu gehörte unter anderem, dass das gesamte Personal des Heims an einer Traumaschulung teilnimmt.
Also alle Mitarbeiter im Bereich Pflege, Hauswirtschaft, Hausreinigung. Wir haben die Angehörigen mitgeschult und auch die Ehrenamtlichen mitgeschult, bis hin zur Fußpflegerin, also externe Mitarbeiter, die ja auch im Haus unterwegs sind und die ja auch mit den Bewohnern alleine sind und die dann natürlich auch mit den Bewohnern ins Gespräch kommen.
Frau Kulig, Pflegedienstleiterin des Heims, und Frau Angermund, Hauswirtschaftsleiterin.
Ich habe die Schulung mitgemacht und ich finde es auch eine Bereicherung für einen selber, wenn man da gelassen damit umgehen kann, als wenn man unter Stress steht und sich die Sache persönlich anzieht. Weil es ist vieles verletzend, was man zu hören bekommt, aber der Bewohner kann ja gar nichts dafür.
Zur Fortbildung gehörte zunächst einmal, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sensibilisiert wurden, Traumafolgen überhaupt wahrzunehmen. Dazu gehörte auch ein theoretischer Diskurs über das Leibgedächtnis und das kognitive Gedächtnis, sowie die Frage, was ist ein Trauma? Auch wurde in der Schulung auf die geschichtlichen Hintergründe eingegangen. Also, was könnten die Bewohner erlebt haben? Welches Schicksal haben gerade die Kriegskinder erlitten? Daraus folgend ging es um die sogenannten Trigger. Jene Schlüsselreize oder Auslöser, die die alten Menschen sofort in damals erlebte traumatische Situationen zurückversetzen. Anschließend wurden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ausführlich darin geschult, was in diesen Momenten helfen kann – und was ganz sicher nicht hilfreich ist.
Wenn Leute nicht allein im Fahrstuhl fahren wollen, weil sie vielleicht mal verschüttet worden sind und man natürlich die nicht einfach mit dem Fahrstuhl runterschickt, sondern begleitet und auch dabei mit denen spricht.
Frau Uhr, Mitarbeiterin in der sozialen Betreuung.
Also wir haben eine Bewohnerin, die kann man sehr gut mit Musik lenken.
Wenn man merkt, die Dame wird unruhig oder die Lauftendenz kommt, dann haben wir im Foyer einen Kassettenrekorder stehen mit CDs, dann machen wir die Musik an, dann kriegt sie eine extra Portion Eis oder mal einen Joghurt gebracht und schon ist der Drang, das Haus zu verlassen oder die Erinnerung, die sie gerade beschäftigt hat, ist sie wieder so abgelenkt, dass sie im Haus bleibt und den Nachmittag da sitzt und singt und Zeitung liest. Wenn man das weiß, dass sie in der Jugend gerne gesungen hat, kann man die Bewohner mit sowas runterholen.
Wenn jemand hier mit hartem Stiefelschritt durch die Einrichtung läuft oder wenn mittags um 12 die Sirene losgeht, wir können ja diese Trigger nicht vermeiden, aber wir wissen dann einfach, wenn jemand dann auffällig wird, dass wir das begleiten können. Und ich glaube, dass das ein Klima im Haus verändern kann und dass das Mitarbeiter auch wirklich zufriedener machen kann. Aber nicht nur die Mitarbeiter, sondern natürlich auch die Bewohner.
Der Bewohner lebt ja nach einem gewissen Krankheitsbild mehr in der Vergangenheit wie in der Gegenwart. Und wenn sich ausländische Mitarbeiter in Heimatsprache unterhalten, dass das belastend ist, dass man das unterlässt, dass man solche Gefühlsausbrüche gar nicht erst hervorruft durch Unachtsamkeit. Dass man Rücksicht nimmt auf die Gefühle der Bewohner, dass man registriert, hallo, der ist da anfällig, das kann ich nicht machen. Oder wie zum Beispiel, das ist eine Generation, die haben Entbehrungen leisten müssen, die sind fast verhungert. Und wie gehen wir heute respektlos mit Resten um? Dass man auch eine gewisse Wiederverwertung betreibt, dass man aus den Nudeln, die mittags übergeblieben sind, für abends einen Nudelsalat macht und mit dem Bewohner drüber spricht, damit er sieht, wir schmeißen nicht alles weg, wir haben da Respekt vor. Dieses Begreifen, das ist unheimlich wichtig. Dann geht man nämlich auch ganz anders am nächsten Tag wieder auf die Arbeit.
Wir haben mittlerweile 3 Wertschätzungsgruppen und Frauen und Männer separat. Also es war den Damen wichtig und es war auch den Herren wichtig, dass das eben getrennt voneinander besprochen wird.
Den Bewohnern Gesprächskreise oder sogenannte Wertschätzungsgruppen anzubieten, war Teil des Projekts Alter und Trauma und schloss sich unmittelbar an die Schulung aller Mitarbeiter an. Nachdem Frau Uhr die erste Frauenwertschätzungsgruppe eröffnet hat, leitet sie inzwischen gemeinsam mit Herrn Klatt die Männergesprächskreise.
Eine Wertschätzungsgruppe bedeutet eigentlich, dass wir den Bewohnerinnen und Bewohnern in einem geschützten Rahmen, in einer kleinen Gruppe, die Möglichkeit geben möchten, vielleicht über bestimmte Dinge zu sprechen, über die vielleicht selbst mit Familienangehörigen nicht gesprochen wird.
Also für mich war es ja auch neu. Ich hatte so eine Gruppe ja auch noch nicht geleitet und ich war total erstaunt darüber, wie offen die sind. Mir kommt das manchmal so vor, als wenn ein Tor geöffnet würde, dass endlich die Möglichkeit ist, im geschützten Rahmen zu sprechen.
Ich habe mich immer davor gedrückt, muss ich ehrlich sagen, ja, weil ich wollte das nie aufrühren.
Mit der Dame, mit der Sie gestern gesprochen haben, da hatte ich halt in unserer Dokumentation gelesen, dass die Nacht sehr unruhig ist und dass man sie so schlecht beruhigen könnte. Und aus der Wertschätzungsgruppe habe ich halt erfahren, dass sie auch schlimmste Dinge erlebt hat und konnte daraufhin eben sagen, dass wenn die nachts unruhig ist, das einfach das Beste ist, man bleibt einfach einen Moment da und nimmt sich die Zeit und sagt nicht, ja, ist schon, nee, wir sind ja alle da, alles gut und so, sondern sagt, ja, sie haben Angst, es ist in Ordnung, ich bin da.
Wenn man traumatische Ereignisse lieber verdrängen will oder muss, um weiterleben zu können, bedeutet es erneuten Schmerz, sie wieder auszusprechen. Und gerade Fremden gegenüber ist die Hemmung natürlich enorm groß. Gemeinsam mit ihrer Tochter Frau Drengenburg war Frau Biedermann dennoch dazu bereit.
Ich habe auch mal in einem Gulli gesessen, mich versteckt vor den Russen. Haben wir so einen Marmeladeneimer da umgekippt und dann haben mich da drauf gesetzt. Und dann kam der Deckel wieder drauf und die waren betrunken und haben da drauf gequatscht, ne? Und da fiel ihm seine Uhr runter in mein. Und ich habe das müssen, diese Angst aushalten, dass der die Uhr da geholt hat. Aber mich war so betrunken, wie er war, gar nicht gesehen, ne? Obwohl ich da saß.
Das war Glück?
Ja, noch mehr als Glück, ja. Mehr als Glück. War ein nettes Mädchen, ne?
Ein paar Tage später aber hatte sie kein solches Glück.
Wir hatten ja so ein Berliner Fenster, so ein großes Berliner Fenster. Und da haben die immer dran geklopft. Und wenn er dann nicht schnell war, dann haben sie es kaputtgeschlagen. Ne? War bei anderen Leuten oft der Fall. Ne?
Also die wollten dann rein?
Die wollten rein, ja.
Und dann standen 2 russische Soldaten im Zimmer. Sie war eine schöne junge Frau und hatte keine Chance gegen die beiden Männer. Sie wurde von ihnen vergewaltigt. Auch ihr Bruder konnte ihr nicht mehr helfen.
Wissen Sie, das ist eine solche, man kann es nicht beschreiben. Das ist eine solche Angst, dass es so ist, als wenn ihnen die Sinne weggehen. Ne? So was tut ja auch weh. Ne? Das tut körperlich auch weh. Ne? Mein Bruder musste mich festhalten. Der musste das mit ansehen und das war mir am schlimmsten. Ich habe mich ganz doll geschämt. Ich schäme mich heute noch. Ganz toll, ja. Weißt du, bei uns war das nicht zu Hause, dass wir über diese Dinge gesprochen haben.
Ja, aber das ist ja ein Unrecht, was hier passiert ist.
Ja, ich konnte nicht so sagen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich konnte es einfach nicht. Man geniert sich.
Hast du das eigentlich dem Vati mal erzählt?
Nee, das wollte ich nicht. Mein Vati, der war so lieb. Und so arbeitsam, der hat so viel gearbeitet, konnte ich ihm auch das nicht noch aufbürden.
Ich habe wirklich einfach nur Gänsehaut bekommen und ja, ein riesiges Mitgefühl und ein Unverständnis für diese Zeit, in der nichts ausgesprochen wurde.
Und eine Angst. Immer wieder hochkommt diese Angst. Als wenn das heute wäre. Ich guck manchmal auch direkt nach dem Fenster, ob da eine dran klopft oder so, ne? Das geht nicht weg. Also von selber habe ich nichts erzählt. Ich habe mich immer davor gedrückt, muss ich ehrlich sagen, ja. Weil ich wollte das nie aufrühren, ja. Ich bin auch jetzt doll am Schwitzen. Und ich schwitze eigentlich nie, ne? Ja. Weil das kommt so hoch, ne? Ja. Aber das hat mir einen ganz großen Vorteil gebracht. Diese Zusammensetzen hier und dann voneinander erzählen, ja. Das hat mir so einen Vorteil gebracht. Und ich habe gemerkt, wenn ich dran war, ne, dass die Mäuschen still waren und zugehört haben, ne. Besonders die Sachen mit den Russen. Das tut mir gut, wenn ich das loswerden kann.
Also für mich hat es rückwirkend alles ein bisschen weicher gemacht und auch verständlicher, auch Verständnis den Eltern gegenüber oder auch meiner Mutter gegenüber. Wir waren viele Kinder, wir waren immer gut versorgt, wir hatten zu essen, wir waren gepflegt. Aber manchmal hat es auch an irgendetwas gefehlt, was so das Herz anbelangt und das Kuscheln. Aber im Nachhinein habe ich ganz viel Abbitte geleistet. Und wir knuddeln auch ein bisschen mehr als früher, ne? Ich habe mir zwar immer irgendwie sowas gedacht, aber dass es dann wirklich auch tatsächlich so ist, also das hat mich auch schockiert und mich meine Mutti ganz anders angucken lassen. Oh, Mutti, du musst mal drücken.
Doch, hast du die Jacke in der Augen. Als wir eine Gruppe dann aufgehört haben, da sagte eine Dame, also hier ist ja mein Zuhause und wir sitzen am Tisch mit bestimmten Leuten und wir unterhalten uns auch. Und das ist gut und schön. Wenn ich die Tür aufmache, dann sind die anderen da. Wenn ich aber in diesen Raum gehe, wo die Wertschätzungsgruppe stattfindet und ich weiß, die Tür ist zu, ich bin sofort in einer anderen Welt und kann anders erzählen. Ich weiß, hier werde ich gehört, hier wird mir zugehört. Also ich weiß, hier darf ich, hier kann ich.
Die Teilnehmer von diesen Gesprächskreisen, die sind wirklich auch ganz eng aneinander gerückt. Und eine Wertschätzungsgruppe zum Beispiel, die bezeichnet sich als Familie und wollte einen Namen haben. Also die haben sich einen Namen gegeben und feiern jetzt auch so Geburtstage miteinander und wo dann eben auch besprochen wird, wer muss denn jetzt den Frankfurter Kranz backen.
Es geht ja gar nicht unbedingt um Trauma, wobei das natürlich zur Sprache kommt. Aber wertschätzen heißt ja auch einfach, also ich höre dir zu, in dieser Stunde seid ihr als Gruppe wichtig.
Auch die Themen, wir geben ja keine Themen vor. Wir geben manchmal so einen kleinen Impuls, wie ich letzte Woche da mit den alten Fotos und so. Aber wir geben nichts vor und es entwickeln sich die Gespräche. Und das ist ja das Interessante, zwangsläufig die Schleife, egal womit man anfängt, die Schleife geht immer auf das Thema.
Immer wieder. Ja.
Immer wieder auf die Vergangenheit. Die kommen automatisch zurück, darauf zu sprechen. Wir gehen ganz locker ran und die Gespräche ergeben sich.
Jeden Mittwoch 15.30 Uhr im Musikraum. Treffpunkt der Männergruppe.
Einmal in der Woche, das ist der Club hier. Tja, wir haben uns zurückerinnert an die Zeit vor Hitlers Ende. War nicht absolut schön. Die Jagdbomber, die schossen auf den einzelnen Mann. Ich war damals so 16 Jahre alt. Ne?
Wir waren ja noch Kinder und mit welchen Augen wir Kinder den Krieg gesehen haben. Das war also gestohlene Jugend.
Führer Befehl, wir folgen dir. Ja, da haben wir von gesprochen, aber nicht nur. Es kommt alles zum Vorschein. Ich habe keinen gekannt. Ne? Ich bin seit November hier. In der Zwischenzeit habe ich die ja alle mehr oder weniger kennengelernt. Ne?
Herr Meier und Herr Heinz sind Mitte 80.
Wir als Patienten sind hier sehr gut aufgehoben. Das kann man nur sagen. Ne? Meine Frau war in einem anderen Heim, die hatte Demenz. Der Hausarzt mit seinem Vertreter, die haben mich eingeladen. Herr Meier, kommen Sie mal vorbei. Wurde ich aufgeklärt. Aber frag nicht wie. Da bin ich mal erst schön auf der Parkplatz und habe mich mal ausgeheult. Ich hatte noch 4 Wochen, dann hatte ich Diamantenhochzeit.
Ich denke aber auch gerade diese persönlichen, auch familiären Dinge, die besprochen werden, dass einfach auch Raum dafür da ist, auch das mal den anderen zu erzählen, ne, was gerade ansteht, was aktuell ist. Ja, solche Dinge, die einem auf der Zunge liegen oder auf dem Herzen liegen, auch das sprechen wir hier öfter an.
Dieses Gefühl kann man nicht so wiedergeben. Du hast gearbeitet wie wild und dein Leben im Alter hast du dir vorgestellt. Du wolltest ein ruhiges Alter haben, sag mal wie der Opa auf der Bank, das Pfeifchen. Ne? Und das hatte ich mir vorgestellt. Aber der Herrgott hat so anders gewollt.
Herr Heinz sitzt im Rollstuhl. Nach einem Sturz zu Hause und einer folgenden bakteriellen Entzündung musste dem 86-Jährigen im vergangenen Jahr das rechte Bein abgenommen werden. Auch für seine Tochter Frau Thiam war das ein schwerer Schlag.
Da wusste ich genau, es ist also jetzt ganz, ganz schlimm für den Vater und auch für die Familie, weil ich selber auch nicht mehr so gut dran bin. Ich habe Multiple Sklerose und auch Rückenerkrankungen. Und den Vater jetzt zu Hause zu pflegen, das, was ich ihm versprochen hatte, bis zum Lebensende für ihn da zu sein. Deshalb sind wir ja auch zu ihm gezogen, mein Mann und ich. Das konnte ich ihm jetzt nicht mehr erfüllen, den Wunsch. Und das ist mir so zu Herzen gegangen. Es war so schwer. Also es fällt mir heute noch schwer. Ja, ich musste mein Versprechen brechen.
Ja, mittlerweile ist mir klar geworden, dass ich entweder nur sitzen kann oder im Bett liegen kann.
In dem Heim, in dem er vorher gelebt hat, haben wir uns zuerst gefreut, dass es überhaupt einen Platz gab. Und in dieser ganzen Zeit, die er dort war, haben wir gemerkt, dass dort einige Sachen nicht stimmten. Man hat ihn dort 10 bis 12 Stunden im Rollstuhl sitzen lassen. In einem einfachen Rollstuhl, das kann ich als in Anführungsstrichen halbgesunder Mensch noch nicht mal aushalten. Und immer wenn er gefragt hat, hat man gesagt, nee, bleib sitzen. Ich wusste, dass hier ein Platz frei war in dem Heim. Und dann habe ich innerhalb eines Tages die Kündigung hingelegt, eine außerordentliche Kündigung, und habe ihn auch direkt an dem Tag dort rausgeholt. Ich hätte ihn nicht einen Tag länger da gelassen, denn ich hatte Angst um sein Leben.
Wenn ich nicht mehr sitzen konnte und habe gesagt, kann ich jetzt ins Bett? Ja, das können Sie. Ich muss aber erst noch das machen. Und so hat sich das hingezogen, dass ich abends der Letzte ins Bett gekommen bin. Sie sehen ja, ich kann hier innerhalb 10 Minuten kann ich fertig gemacht werden. Da war es so, ich musste mich früh entscheiden, raus oder rein. Aber jetzt habe ich die Freiheit, ich kann raus, wann ich will. Vorausgesetzt, ich nutze es nicht aus.
Ich denke schon, dass das Personal hier besser geschult ist und dass es ein konstantes Personal ist. Die kennen ihre Leute und die wissen, wie wer wann reagiert, was er gerne möchte oder was er nicht gerne hat. Und ja, sie gehen auch sehr liebevoll mit ihm um, habe ich das Gefühl. Trauma ist ein Trauma, ja. Gerade das mit dem Bein.
Obwohl Herr Heinz erst kurze Zeit im Heim ist, nimmt auch er regelmäßig am Männergesprächskreis teil.
Was ich sehr positiv empfinde, dass mich die Männer wirklich ansprechen und fragen, am Mittwoch findet doch statt, ne? Und bleibt bei 15:30, so nach dem Motto, die warten regelrecht drauf, ja. Die freuen sich regelrecht, ja. In dieser Konstellation, in dieser Gruppe zusammenzukommen, um sich auszutauschen. Und das finde ich ein sehr positives Zeichen, weil wir ja nicht wussten, wie reagieren die Männer darauf? Ist das überhaupt ein Gesprächskreis für Männer? Wird das gut gehen? Läuft es an oder verläuft es im Sande?
Und es war so schwierig, wirklich genug Männer zusammenzukriegen, bis das dann mal so weit war, dass die gesagt, ja, das wollen wir. Die waren ja schon auch ein bisschen skeptisch. Also die sind ja schon mit Vorbehalt auch daran gegangen. Und was ich ganz erstaunlich finde, dass auch wenn wir gucken, passen die Bewohner zusammen, man weiß es ja nie so genau, dass die in den Gruppen auch ganz viel Rücksicht auf sich nehmen. Also meist sich ausreden lassen. Also das finde ich auch ein Phänomen, dass die Gruppe so funktioniert. Dass die sich wirklich lassen dann auch. Obwohl die vor der Tür vielleicht wirklich auch anders übereinander reden.
Neben den schon genannten Gesprächskreisen werden den Bewohnern auch Einzelgespräche angeboten. Frau Kulig, die Pflegedienstleiterin des Heimes, und zwei weitere Mitarbeiter haben sich dafür zusätzlich zur Personalschulung auch zu Traumaexperten ausbilden lassen.
Also bei der Ausbildung zur Traumaexpertin ging es dann eben um die sexualisierten Gewalterfahrungen, auch nochmal um geschichtliche Hintergründe, dass man da einfach auch fester im Thema ist. Und es ging um die Elemente, dass man weiß, wie man ganz praktisch helfen kann in diesen Momenten. Und dann machen wir aber auch Angebote für Einzelgespräche. Wenn wir zum Beispiel merken, dass sich Bewohner einfach auch in der Gruppe nicht öffnen oder nicht äußern möchten. Ich habe zum Beispiel eine Heimaufnahme gehabt und die Dame, die kam zu uns und sie wollte eigentlich sofort einen vollstationären Heimvertrag unterschreiben. Sie wollte hier bleiben. Und dann fing sie aber an, so unruhig zu werden und hat sich eigentlich gar nicht so wohl gefühlt und hat das aber auch so benennen können, hat gesagt, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist, weil das ist alles so toll hier und alle sind so nett hier, aber alles schreit in mir, ich will nach Hause. Und dann habe ich mich mit ihr dann in Ruhe hingesetzt und dann hat sie mir das erzählt, wie sie geflüchtet ist, wie sie von Russen beschossen worden ist und dass sie alles, ja, sie musste ja alles stehen lassen. Und dann habe ich gesagt, sie müssen wieder nach Hause und sie müssen sich ganz bewusst von ihrem Zuhause verabschieden, weil letztendlich war das ja wieder eine Flucht für die Dame. Und das sind einfach so Sachen. Vielleicht hätte ich vor der Ausbildung oder vor dem Projekt die Dame versucht zu überzeugen, dass sie hier bleibt. Und während des Projektes und nach der Ausbildung haben wir das verstanden, warum sie so aufgeregt ist und warum sie unbedingt nach Hause möchte. Und sie sitzt zu Hause und sie sortiert jetzt und sie weiß, wenn ich irgendwann komme, dann komme ich hierher, aber dann kommt sie freiwillig. War auch ein schöner Erfolg für uns dann, als die Dame dann wieder nach Hause gegangen ist.
Allein die Tatsache, dass wir Mitarbeiter alle geschult worden sind, sind wir für die Sache sensibilisiert. Man beobachtet jetzt noch anders. Warum wirkt die plötzlich verschlossen oder warum krampft die oder man guckt mit einem anderen Auge noch drauf. Man ist sensibilisierter und das ist eigentlich der Tenor, den man so hört im Kollegenkreis.
Wenn man jetzt einfach weiß, warum manche Wünsche da sind oder warum manche Auffälligkeiten da sind, dass man das mit einer anderen Haltung tut, mit einem anderen Selbstverständnis. Und das ist ja was, was auch wieder unausgesprochen beim Bewohner ankommt als Gefühl. Wir haben jetzt einfach gelernt, dass es nicht wichtig ist zu erklären, sondern dass es einfach wichtig ist, dass wir da sind und dass wir da Verständnis für haben und dass wir die Angst verstehen, die dahinter hängt und dass wir wissen, wo die Angst herkommt.
Das besondere Personal über Traumaarbeit in einem Pflegeheim von Ina Strelo, SWR 2016.